Begegne Gott, er tut Wunder. Die Geschichte um Weihnachten ist überdurchschnittlich mit Wundern gesegnet. Viele Menschen erlebten in dieser Zeit viele Wunder, mehr als gewöhnlich. Letztendlich bündeln sich ja aus 4 Jahrtausenden Prophezeiungen in diesem Tag und überdurchschnittlich viele Wunder kommen da, werden sichtbar. Es sind sichtbar viele Engel beschäftigt. Engel begegnen einzelnen Menschen und sie loben Gott aus dem Himmel. Ja, das ist ein großes Wunder, das zu erleben. Die Weisen, sie erleben eine wundersame Führung durch einen Stern. Also ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Wie kann ein Stern so deutlich führen, dass er über einem bestimmten Ort stehen bleibt und die Weisen wissen ganz genau, wo sie hineingehen sollen. Also für mich ist es absolut nicht verständlich, dieses Wunder. Ein altes, kinderloses Ehepaar, Elisabeth und Zacharias, sind im fortgeschrittenen Alter und werden schwanger. Ein unglaubliches Wunder. Und Zacharias war ja ein Mann Gottes, ein Priester, der eigentlich war es sein Job, Wunder zu vermitteln und sagen, dass Gott Wunder machen kann. Und wir wissen, wie das endete. Er konnte nicht mehr reden, weil er voller Unglauben war, als er das Wunder an sich erlebt hatte. Und dann ein lediges Mädchen, das Gebot der sexuellen Reinheit vor der Ehe ernst genommen hat. Und sie wird durch den Geist Gottes zur Mutter von Jesus. Wer soll das erklären können? Und natürlich das größte Wunder überhaupt. Gott selbst verlässt den Himmel und wird Mensch auf dieser Erde. Wer kann dieses Wunder erklären? Seit 2000 Jahren versuchen Christen, das zu begreifen, das zu erklären, aber am Schluss bleibt immer nur Anbetung und Staunen über Gott. Was ist das für ein Gott, an den wir glauben? Nun, was ist das Besondere an den Wundern? Ganz einfach, sie sind nicht alltäglich. Deshalb nennen wir sie Wunder. Sie sind meistens einmalig. Sie kommen nur einmal vor. Man kann sie nicht einfach so wiederholen. Sonst wären sie ja keine Wunder. Das wäre ja Standard dann wieder. Und zum anderen, interessant ist, Menschen, die ein Wunder erlebt haben, die haben erst viel später verstanden, dass sie ein Teil von dem Wunder waren. In der Situation haben sie das gar nicht erklären können oder gar nicht gesehen, dass sie ein Teil von dem Wunder sind. Meistens sind die Menschen so beschäftigt mit sich selbst oder sie sind so schockiert, dass sie das Wunder gar nicht genießen können. Wunder. Wer von uns will sie nicht einmal erlebt haben? Wieso passiert das nicht mir? Wenigstens einmal in meinem Leben. Wo ist Gott überhaupt in meinem Leben? Mir fehlt der sichtbare Beweis, dass er zu mir steht. Kennt ihr diese Gedanken, die sich manchmal so in unserem Kopf drehen? Ich hatte diese Gedanken so stark die letzten 4 Monate, seit unsere Tochter an Krebs erkrankt ist. Ich lag da im Bett und habe Gott angefleht. Herr, zeige dich mir. Zeige doch deine Kraft. Du siehst doch meine Angst. Ich spüre nicht, dass du mich trägst. Obwohl so viele Menschen für uns beten. Und liebe Geschwister, vielen, vielen Dank. An dieser Stelle vielen Dank für euer Mitbeten, für jedes nette Wort. Das ist so wertvoll für Menschen, die im Leid sind, dass sie so etwas erleben. Aber ich will auch nicht schönreden. Es gab Tage und es gab Wochen, wo ich nichts gespürt habe von dieser großartigen Kraft. Wie sehr habe ich mir da ein Wunder gewünscht. Und mit diesem Gebet auf den Lippen bin ich oft eingeschlafen. Und eines Morgens tatsächlich, da fragt uns Esther: Mama, warst du heute Nacht bei mir? Jemand hat mich gestreichelt und zugedeckt. Nun, ich nenne meine Frau immer wieder ein Engel, aber sie war es nicht. Niemand von uns war da, niemand war in dem Zimmer. Und wir denken, es war ein Engel. Wir denken, es war ein Wunder. Wir alle wünschen es uns so sehr, doch Wunder kann man nicht erzwingen. Niemand von uns kann sie bestellen und doch können wir sie erleben. Vielleicht und höchstwahrscheinlich bist du ein Teil von einem Wunder Gottes, aber du merkst es einfach nicht. Die heutige Botschaft steht unter der Überschrift Begegne Gott, er tut Wunder. Wir wollen das heute aus der Vorweihnachtsgeschichte entdecken und auch auf uns anwenden. Es ist ein Text, über den nicht so oft gepredigt wird. Lukas 1, die Verse 26 bis 38. Lukas 1, Verse 26 bis 38. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadigte. Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über das Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Maria aber sprach zu dem Engel, wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat. Sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Dieser Text ist übersät mit vielen Wundern. Weder Maria noch Elisabeth haben diese Wunder vollbracht. Das war Gottes Werk an ihnen. Die einzige Erwartung Gottes an diese zwei Frauen war, dass sie sich auf die Begegnung mit ihm einlassen. Elisabeth, trotz ihrer langjährigen Enttäuschungen in ihrem Leben, trotz der Schmach, die über sie viele Jahre ausgeschüttet wurde, als die Leute hinter ihrem Rücken spotteten und sagten, die Unfruchtbare, so als ob Elisabeth nicht schon genug Leid zu tragen hatte. Elisabeth betete unaufhörlich um ein Wunder. Und es geschah nichts. Das Leben war sozusagen vorbei. Und da, als das Leben schon fast vorbei war, da begegnet ihr Gott. So als ob Gott am Schluss sich erinnert, oder ein Gebet aus der Vergangenheit herausholt. Und Elisabeth, wir müssen das wirklich bewundern, Elisabeth ist bereit, Gott zu begegnen, trotz allen schlechten Erfahrungen, die sie im Leben gemacht hat. Und Maria ist bereit, Gott zu begegnen, trotz ihrer jugendlichen Unerfahrenheit. Sie hat überhaupt keine Erfahrung im Leben vorzuweisen. Sie weiß nicht, was es bedeutet, ein Kind zu haben. Sie kann nichts vorweisen. Werde ich eine gute Mutter sein? Bin ich gläubig genug, fromm genug für diese große Aufgabe? Werde ich dieser Aufgabe gerecht? Diese zwei Frauen, sie spannen einen Bogen um uns alle herum. Genau so sitzen wir hier heute. Da gibt es Menschen unter uns mit einem unglaublichen Erfahrungsschatz. Sie haben, denke ich, fast alle Krisen des Lebens erlebt. Sie haben Krieg erlebt, Hungersnot, Verluste. Sie standen am Grab ihrer Lieben schon mehrmals. Das ist die eine Seite von den Zuhörern. Und dann gibt es junge Menschen, die wie ein weißes Blatt Papier dasitzen, völlig unbeschrieben. Und Gott will uns allen heute begegnen. Traust du ihm das zu? Bist du bereit? Oder bist du schon zu erfahren? Sind wir schon zu erfahren? Und wenn Gott jetzt in unser Leben uns begegnet, dann bricht unser ganzes Erfahrungsgebäude zusammen. Oder fühlst du dich doch zu unbeschrieben, dass du dir das nicht vorstellen kannst, dass Gott mit dir, ausgerechnet mit dir etwas anfangen kann? Wer bin ich schon? Wir alle sind gemeint. Gott wird uns nicht wie Elisabeth und wie Maria begegnen. Das waren einmalige Ereignisse. Und deshalb nennen wir sie Wunder. Aber Gott wird uns mit denselben Prinzipien begegnen. Und das wollen wir aus dieser Geschichte heute herausnehmen. Das erste Prinzip Gottes heißt, du hast Gnade gefunden. Der Engel Gabriel macht sich auf den Weg. Wörtlich heißt es, er wurde gesandt. Engel sind Boten Gottes. Manchmal nennen wir besondere Menschen Engel. Ich kenne einige davon. Aber hier ist wirklich ein himmlisches Wesen gemeint. Gabriel ist ein zuverlässiger Bote Gottes. Er lebte schon im Alten Testament und bereits im Buch Daniel wird er erwähnt. Und damals erklärt er dem Propheten Daniel eine Offenbarung Gottes. Und hier wieder. Es muss ein sehr beeindruckender Engel gewesen sein. Als Daniel diesen Engel sieht, da bricht er zusammen und liegt am Boden. Maria ist jetzt nicht vom Aussehen so sehr beeindruckt, sondern von dem Inhalt, was der Engel sagt. Das, was Gabriel erklärt, das erzeugt einen tiefen Schrecken in ihr. In Vers 29, als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort. Nun, was war das für ein Wort, das der Engel gesagt hatte? Wir lesen es ja hier. War das ein Wort des Tadels? War das ein Wort der Kritik an der Frau? Ein Wort des Zweifels? Vielleicht so auf diese Weise. Na, wer bist du schon? Du bist nur ein Mensch, eine Frau. Du bist nicht genug. Du bist nicht gut genug. Schau, dass du dich jetzt aber schleunigst änderst. Gott kann mit dir so in diesem Zustand nichts anfangen. Du bist noch zu jung, melde dich ja nicht zu früh. So denken wir oft über uns. Aber Gabriel spricht andere Worte. Sei gegrüßt, du Begnadigte. Der Herr ist mit dir, du Gesegnete. Liebe Freunde, das sind die stärksten Worte der Theologie. Und eigentlich sollte jeder Mensch diese Worte verstanden haben. Wir alle hier, wir wissen um unsere Sünden, sonst wären wir nicht hier. Ich behaupte, dass jeder hier weiß, wie schlimm Sünde ist in seinem Leben. Wir leiden darunter, dass wir Gott nicht genügen können. Und was für ein Balsam ist es dann, wenn wir von Gott hören, ich habe dich lieb. Ich kenne deine Sünden. Ich habe dich trotzdem lieb. Du gehörst zu mir. Mach doch die Augen auf. Du gehörst zu mir. Maria kann das nicht fassen. Und dieser Gruß, der wirft sie aus der Bahn. Sie wusste, dass sie Gnade braucht. Aber sie dachte auch, dass Gnade durch Leistung entfacht wird. Das ist ein großer Fehler, der sich bis heute durchzieht in unserem Denken. Wir denken, dass die Gnade durch unsere Leistung entfacht werden muss. Aber Gott kommt diesem Denken zuvor. Er spricht Maria Gnade zu, als sie noch nichts geleistet hat. Schaut genau hin, worüber erschrickt die Maria? Es ist sehr bemerkenswert, dass Maria über die Botschaft der Gnade erschrickt. Der Engel sagt nichts Böses, er sagt ihr die Worte der Gnade und darüber erschrickt sie. Habe ich das alles jetzt richtig verstanden? Das ist ja ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe. Und dieser Gesichtsausdruck war an ihr, an Maria zu sehen. Und wir sehen das an Vers 29. Und dann bekräftigt der Engel Gabriel noch einmal diesen Gedanken. Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Eine bemerkenswerte Formulierung. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Du hast Gnade gesucht in deinem Leben und Maria dementiert nicht. Oh ja, das habe ich. Ich brauche so sehr Gnade. Und die Antwort ist, bei Gott hast du sie gefunden. Hat Maria bei Gott gesucht? Sie hat sich so sehr Gnade gewünscht. Aber gesucht hat jeder Jude seine Gnade in seiner Gerechtigkeit. So gut wie ich bin, so gut ist die Gnade. Jeder wusste, dass Gott gnädig ist. Das ist jetzt nicht die Botschaft des Neuen Testamentes. Im Alten Testament wusste auch jeder, dass Gott gnädig ist. Doch die Frage war immer, wie kann ich die Gnade Gottes in meinem Leben aktivieren? Wie kann ich sie entfachen, dass sie zur Geltung kommt? Das liegt doch wieder an mir, an meiner Gerechtigkeit, wie gut ich bin. Und wenn ich gut genug bin, dann kommt auch die Gnade dazu. Maria erschrickt bei dieser Botschaft über sich selbst. Das ist ja ganz falsch, was ich gedacht habe. Wenn Gott gnädig ist, dann ist er gnädig. Dann muss ich ihn nicht gnädig stimmen. Wir müssen nicht Gott in eine gnädige Stimmung versetzen, vielleicht durch schöne Lieder, damit er uns doch gnädig begegnen kann. Heute verkündigen menschliche Boten seine Gnade. Es sind keine Engel. Und es ist immer noch dieselbe Botschaft. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Es ist Gnadenzeit. Und du darfst zu Gott kommen. Vielleicht sind wir wie Maria schockiert, erschrocken über diese Einfachheit der Botschaft. Ja, aber dann kann jeder Verbrecher, ja, das stimmt, jeder Verbrecher kann begnadigt werden. Und wenn heute ein Verbrecher unter uns sein sollte, dann gilt dir diese Botschaft. Ja, die Gnade ist auch für dich, aber auch für dich, den normalen, durchschnittlichen Nichtverbrecher, dieselbe Botschaft. Die Gnade Gottes ist da. Ich weiß nicht, aus welchem Grund, aber wir sind geneigt, Gottes Werk immer zu schmälern. Wir sagen viel lieber und viel schneller dem anderen, du musst noch begnadigt werden. Also das liegt in der Zukunft und je nachdem, wie du dich benimmst, ob du gut genug bist, dann wirst du vielleicht begnadigt. Aber die Botschaft Gottes ist anders. Du bist begnadigt. Jeder von uns hier ist grundsätzlich begnadigt. Und jetzt nimm das an. Maria war nicht wiedergeboren im neuntestamentlichen Sinn, aber sie war schon begnadigt. Und hätte sie die Botschaft des Engels jetzt nicht ernst genommen und vorbeiziehen lassen, das wäre eine Tragödie für sie. Und das ist die Tragik der Gnade. Sie ist da, und sie wird nicht angenommen. Lieber Freund, auch du bist begnadigt. Du bist gesegnet. Gott spricht dich heute an. Es ist kein Zufall, dass du heute da bist. Das ist alles schon ein Gnadenbeweis Gottes an dir in deinem Leben. Und den größten Fehler, den wir jetzt machen können, ist, dass wir es einfach nicht zulassen. Und deshalb die Botschaft, der Zuruf in der Botschaft, begegne Gott. Er tut Wunder. Du hast Gnade gefunden. Die Begegnung mit Gott wird, deine Begegnung mit Gott wird einmalig sein. Die Gnade, die Gott dir entgegenbringt, ist nicht von der Stange, nicht so wie bei allen, sondern speziell auf dich, auf dein Leben zubereitet. Das zweite Prinzip Gottes heißt, du bist ein Teil im großen Plan Gottes. In den Versen 31 bis 33 wird Maria genau instruiert, was mit ihr geschehen wird und was sie zu tun hat. Wie gesagt, Maria war in ihrer Beziehung zu Josef absolut rein. Sie erfährt aber, dass sie jetzt schwanger ist. Es gab in der damaligen Zeit keinen Ultraschall, aber sie wusste schon vor der Schwangerschaft, dass es ein Junge sein wird. Der Junge war noch nicht geboren, aber sein Name stand schon fest. Er soll Jesus heißen. Wir sehen hier, wie Maria überrumpelt wird. Sie kann gar nicht mitkommen in diesem großen Wunder Gottes. Sie hat keine Chance, überhaupt nachzuvollziehen. Maria war verlobt und sicher hat sie schon mit Josef über den Kinderwunsch geredet. Aber aus der Gottesfurcht heraus haben sie ihr Intimleben für die Ehe reserviert. Und für sie muss das, was jetzt der Engel alles erzählt, das muss völlig abgefahren klingen. Sowas gab es nie davor. Okay, die Chance, dass ein Junge wird, die lag ja bei 50%. Und den Namen kann man auch schon vorher festlegen. Aber warum ausgerechnet einen jungen Namen, vielleicht sicherheitshalber auch einen Mädchennamen? Aber Gabriel lässt dir keine Chance, keine Möglichkeit. Es kommen eine Information nach der anderen, nicht nur das Geschlecht, sondern vielmehr die Bedeutung von ihrem Sohn. Er wird groß sein. Und gemeint ist jetzt nicht die Körpergröße, da war Jesus als Mensch eher durchschnittlich, nicht besonders auffällig, nicht besonders hübsch, kein ja, ganz normaler Mann. Groß bedeutet wichtig, entscheidend, maßgebend wird dein Sohn sein. In Vers 35, das steht jetzt nicht auf der Folie, aber lesen wir, er wird Sohn des Höchsten genannt werden. Sohn Gottes, dieser Titel war und ist bis heute angefochten und wird immer versucht, diesen Titel Jesu anzugreifen. Diese Bezeichnung ist aber, wir sehen hier im Text, von Gott so gewollt und so eingeführt. Und da sollte niemand daran rütteln, an dieser Bezeichnung. Nicht wegdiskutieren. Und dieser kleine Junge, der noch nicht sichtbar war bei Maria, der wird König sein auf dem Thron Gottes. Seine Herrschaft ewig, für alle Zeiten. Wisst ihr, wir schauen ja jetzt nach hinten und ja, für uns ist es kein Problem sozusagen, dass alles, ja, Jesus war ja da, hat gelebt, wir wissen, wer Jesus ist. Aus der Sicht der Mutter, die gerade eben von ihrer Schwangerschaft erfahren hat, kann ich mir gar nicht vorstellen, was diese Worte, welche Bedeutung sie haben, was es mit ihr gemacht hat. Aber jetzt ist eins ist völlig unfassbar. Das ganze Wissen jetzt, was Maria hat, steigt ihr nicht zu Kopf. Das ist sehr bemerkenswert. Vers 38. Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Also Maria hat verstanden, wer der Herr ist. Es geht allein und nur um Jesus. Maria würde es nie zulassen, dass jemand sie als Mutter Gottes bezeichnen würde. So fühlt sie sich nicht. Und das ist sie auch nicht im Prinzip. Gottes Plan mit ihr ist, dass sie Jesus in die Welt bringen soll. Maria war ein Kanal, ein Werkzeug. Sie sagt, sie ist eine Magd. Ein wichtiges Teil in einem großen Plan Gottes. Und liebe Freunde, das gleiche Prinzip gilt auch heute. Wir leben in einer sehr individualistischen Zeit. Jeder Mensch will der Wichtigste sein, bedeutend sein. Und dann sagen wir Sätze wie, du lebst von meinen Steuern, oder mein Bauch gehört mir, oder ich will entscheiden, was richtig oder falsch ist. Das sind so Einstellungen in der Welt und die manchmal schwappen sie auch in die Gemeinde über. Und wenn wir nicht aufpassen, dann ist es auch in der Gemeinde, werden plötzlich Menschen wichtiger als Jesus. Sehr oft können es Leiter sein. Leiter einer Gemeinde können sehr oft diese Position ausnutzen. Sie machen sich einen Namen, sie bekommen einen Namen, sie werden zitiert und sie halten alle anderen schön tief unten. Alles dreht sich nur um diese Person. Aber nicht nur Leiter können, auch Zuhörer können diese Position bekommen. Zuhörer können wie Könige sich benehmen. Sie sitzen da und lassen sich bedienen und sind unzufrieden, wenn sie schlecht bedient werden. Und die Leiter springen um alle Zuhörer, versuchen alles Erdenkliche zu machen, dass alle sich wohlfühlen. Denn die Zuhörer sind Könige. Sie können boykottieren, sie können die Spende einziehen, sie können drohen. Aber so sieht der Plan Gottes nicht aus. Der Plan Gottes sieht so aus. Jesus ist Herr. Und wir alle, jeder Einzelne, ordnet sich diesem Herrn unter. Jeder von uns ist ein kleines Funktionsteil, aber es geht immer nur um Jesus. Und liebe Geschwister, solange wir uns beleidigen, solange wir uns untereinander vergleichen, wer größer ist und wichtiger ist, oder solange wir uns geringer fühlen als der andere, solange haben wir den Plan Gottes nicht verstanden. Immer wieder kommt dieser Gedanke bei uns auf. Wer ist wichtiger? Wer hat mehr zu sagen? Wer hat das letzte Wort? Sind das die Älteste? Sind das Diakone? Ist das Finanzgremium? Sind das die Älteste oder die Gemeinde? Sind Männer oder Frauen wichtiger? Alte oder Junge? Wer bestimmt die Zukunft? Welche Gemeinde ist besser? Welcher Leiter ist klüger? Das sind furchtbar schlechte Fragen. Immer wenn wir uns mit solchen Fragen beschäftigen, dann geht es nicht um Jesus, dann geht es um uns. Wenn es uns um Jesus geht, dann wollen wir einfach unseren Auftrag erfüllen. Und wir streiten uns nicht um Positionen. Der große Plan Gottes ist, Jesus soll Herr sein, uneingeschränkt, für alle Zeiten. Und wir nehmen uns immer wieder leider zu wichtig. Wir pusten die Bedeutung von manchen Ämtern auf, vielleicht auch in der Vergangenheit die Frage der Ältestenschaft. Wir schrauben die Erwartungen sehr hoch an Menschen und wir vergessen, dass es um Jesus geht. Er ist der Heiland, kein Ältester ist ein Heiland. Egal wie wichtig unsere Aufgabe sein kann, entscheidend ist unsere Einstellung und Jesus sagt, wie sie sein sollte. In Lukas 17, so sollt auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen war, sprechen, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Und jetzt schaut mal Maria an, sie sollte Jesus zur Welt bringen. Das ist doch eine größere Aufgabe als die Aufgabe eines Ältesten, oder? Und sie sagte, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Ihre Einstellung hat sich komplett mit dem Willen Gottes gedeckt. Und das ist eine befreiende Botschaft. Ich muss mich nicht wichtig machen. Wichtig ist allein Jesus. Ich bin nur ein Knecht. Liebe Geschwister, bleiben wir demütig und locker. Gottes Plan muss aufgehen. Da kann meine Person ruhig in den Hintergrund geraten. Ich muss nicht zitiert werden. Gottes Plan muss sich erfüllen. Das dritte Prinzip Gottes heißt, du erlebst die Kraft Gottes. Es ist nachvollziehbar. Maria ist total überfordert. Vers 34, wie kann das sein? Und sie liefert eine sehr gute Begründung, da ich von keinem Mann weiß. Wenn wir Gott begegnen werden, werden wir immer an unsere Grenzen stoßen. Logisch gesehen ist vieles, was wir hier sehen, nicht machbar. Ein guter Vorgesetzter von mir und damals auch ein Freund, er war in der ähnlichen Lebenssituation wie ich. Also in demselben Alter wie ich, hatte eine Familie, 4 Kinder, fast dieselbe Tätigkeit gemacht. Und immer wenn er hörte, dass ich nach der Arbeit dann auf den Bau hierher ging und dann noch Leitungsaufgabe in der Gemeinde hatte, da konnte er es nicht nachvollziehen. Und er sagte immer wieder, wie schaffst du das? Mir reicht schon das, was ich habe. Wie schaffst du das noch? Und wenn ich zurückschaue jetzt auf die Zeit damals, dann frage ich mich auch, wie habe ich das geschafft? Wie war das möglich? Und dieselbe Frage bewegt Maria. Wie soll das werden? Kennst du das Gefühl, dass du morgens aufstehst und dich schon fragst, wie soll ich diesen Tag bloß schaffen? Kennt ihr das Gefühl? Ich kann nicht mehr. Ich bin jetzt schon am Ende. Maria stand vor einer riesigen Aufgabe. Und sie hatte das Gefühl, sie muss da mithelfen. Was soll ich machen? Wie soll das jetzt geschehen? Der nächste Schritt bitte. Und manchmal denken wir, dass wir für Wunder zuständig sind. Wir müssen Gott helfen, damit Wunder überhaupt zustande kommen. Aber die Botschaft, die himmlische Botschaft klingt anders. Vers 35, und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Wie gesagt, das, was Maria erlebt hat, das war einmalig, das wird sich nicht wiederholen. Aber das Prinzip Gottes, wie er Neues schafft, das ist dasselbe. Gottes Plan besteht darin, dass sein Geist in unser Leben kommt. Und sein Geist gibt uns die Wiedergeburt. Nicht ich werde besser. Der Heilige Geist zieht bei uns ein. Der Heilige Geist betet für uns. Er lässt die Frucht in uns wachsen. Und der Heilige Geist gestaltet unser Leben so um, dass wir Jesus Christus immer ähnlicher werden. Stimmt das? Das sind ja alles so unsichtbare Dinge. Auch für Maria war ja der neue Zustand unsichtbar. Stimmt das? Brauchst du dafür einen Beweis? Der Engel gibt Maria den Beweis. Vers 36. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt im 6. Monat, sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde. Maria kannte Elisabeth sehr gut aus der Verwandtschaft. Und es war ihr bekannt, dass Elisabeth und Zacharias ungewollt kinderlos geblieben sind. Und jetzt diese Neuigkeit, unglaublich. Und Gabriel sagt, schau, was bei Gott möglich ist. Schau hin, geh hin und schau das an. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Das sollte eine Glaubensstärkung sein. Und wir lesen weiter, dass Maria das genau getan hat. Sie geht hin und sie lässt ihren Glauben stärken. Mehr hat Maria in diesem Moment nicht gehabt. Liebe Freunde, wir haben mehr. Wir haben so viele Zeugen in der Bibel, die das bezeugen. Hebräer 11, ein ganzes Kapitel voll. Und im 12 Vers 1 heißt es dann, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Eine ganze Wolke von Zeugen. Wir haben Beispiele in der Kirchengeschichte. Menschen, Männer und Frauen, die Unglaubliches geschafft haben. Nicht, weil sie besonders gut waren. Und nicht, dass sie auf Wolken geschwebt sind, sondern sie sind in durch tiefe Täler des Lebens gegangen. Und wir haben solche Vorbilder auch bei uns. Mach nur die Augen auf. Da sind so viele Menschen, die viel erlitten haben, die aber nicht aufhören, Gott anzubeten. Du findest diese Menschen nicht vereinzelt in nur einigen. Du findest sie, ich behaupte mal, in jeder Familie findest du solche Menschen. Woher haben die Menschen diese Kraft? Das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Liebe Freunde, ich bin überzeugt, dass um uns herum heute auch Wunder passieren, viele Wunder. Auch in deinem Leben passieren Wunder. Wahrscheinlich geht es dir so wie den meisten, du merkst das nur nicht. Es sind ganz individuelle Wunder. Gott lässt seine Gnade reich über dich fließen. Das ist ein Wunder. Gott vertraut dich mit Aufgaben in seinem großen Plan. Gott traut dir was zu. Und Gott erfüllt dich mit der Kraft des Heiligen Geistes. Ich wünsche uns allen in diesem Sinne frohe Weihnachten. Begegne Gott. Er tut Wunder. In deinem Leben zu seiner Ehre. Amen.